Ja, Jakob ist dran, der darf schon mal nach vorne kommen. Liebe Kinder, es sind leider Ferien, das heißt, es gibt leider keine Schule gerade und leider auch keine Kinderstunde. Also für alle, die sich auf Kinderstunde gefreut haben, ich hoffe, ihr haltet durch. Ansonsten gibt es einen Eltern-Kind-Raum. Oben ist auch noch ein Spielraum auf, da gibt es auch eine Live-Übertragung. Also wenn es unten zu voll und stickig wird, dann geht auch gerne hoch. Und Jakob, dir wünsche ich mal Gottes Segen.
Ja, Simon, vielen Dank für die gute Hinführung zu der Predigt. Es geht heute um junge Leute. Wer von euch ist jung? Wer fühlt sich jung? Wer möchte sich gerne jung fühlen? Gute Frage, ja? Ja, genau, junge Leute. Wir haben heute einen Predigttext aus dem Psalm 119, 9, Vers 16. Und dieser Text, der schreibt über junge Leute. Und ich glaube, da wird der junge Mann erwähnt, aber ich glaube, jeder darf sich angesprochen fühlen. Ob er ganz jung ist, ja nicht ganz so jung, der vielleicht ein bisschen älter ist, aber sich jung fühlt, ich glaube, jeder darf sich da angesprochen fühlen. Ich fühle mich da auf jeden Fall angesprochen. Psalm 119, 9 bis Vers 16. Ich habe den Text mal mitgebracht. Wer die Bibel dabei hat, der kann sie gerne mit aufschlagen und ich lese den Text einmal vor. Da heißt es wie folgt: Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich nach deinem Wort verhält? Ich suche dich von ganzem Herzen, lass mich nicht von deinen Geboten abirren. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Gelobt seist du, Herr, lehre mich deine Ordnungen. Ich will mit meinen Lippen alle Weisungen deines Mundes erzählen. Ich freue mich am Weg deiner Mahnungen wie über allerlei Reichtum. Ich will über das nachsinnen, was du befohlen hast, und auf deine Wege schauen. Ich habe Lust an deinen Ordnungen und vergesse deine Worte nicht. Um das Jahr 1920 herum, da führte ein junger Wissenschaftler ein Experiment durch. Er verband einem Freund die Augen, führte ihn an den Rand einer großen Wiese und bat ihn, diese Wiese schnurstracks geradeaus zu überqueren. Der Freund lief los. Zunächst sah das auch ganz gut aus, aber schon nach wenigen Metern driftete er ganz, ganz leicht nach rechts ab. Und je weiter er ging, desto weiter wich er nach rechts ab, bis er wieder auf die Straße kam, von der er gestartet ist. Und er ging weiter und weiter. Und wenn man seine zurückgelegte Strecke anschaut, so glich es einer Form einer Spirale. Und schließlich endete dieser Mann an einem Baum. Interessanterweise war der Mann der Meinung gewesen, ich gehe geradeaus. Das war so sein Empfinden, das war so seine Meinung. Aber es war nicht so. Schon lange versuchen Forscher herauszufinden, warum der Mensch nicht in der Lage ist, ohne einen Fixpunkt wie den Mond, die Sonne, die Sterne oder ein hoher Berg, die sind nicht in der Lage, ohne so einen Orientierungspunkt einen Weg gerade zu gehen. Man zog in Erwägung, ob diese Orientierungslosigkeit vielleicht an einer Asymmetrie der Beine liegt. Also das heißt, dass ein Bein kürzer ist als das andere. Vielleicht liegt es ja daran. Also setzte man einen Mann in einer Salzwüste in ein Auto, verband ihm die Augen und er fuhr los. Hatte jetzt nicht mit den Beinen zu tun, ne? Zunächst startete er auch ganz gut, aber schon nach einer kurzen Zeit zuckte er am Lenkrad und wich auch von der geraden Linie weg. Bis auch er immer wieder engere Kreise fuhr. Und schließlich verband man auch einem Schwimmer die Augen und bat ihn, einen See auf kürzestem Weg zu durchqueren. Doch auch er schwamm im Kreise. Der Mensch ist offensichtlich nicht fähig, geradeaus zu gehen, zu fahren oder zu schwimmen, wenn er keinen Anhaltspunkt hat. Um sich zu orientieren, braucht er einen Fixpunkt, der in die Richtung weist. Und dasselbe gilt auch für unser Leben. Ohne einen Orientierungspunkt gehen wir in die Irre. Und das ist das Thema der gelesenen Verse auf Psalm 119. Der Schreiber sagt, ich will nicht abirren. Ich möchte nicht am Ende meines Lebens zurückschauen und feststellen, dass ich nur Kreise gezogen bin und am Ende bin ich vor einem Baum gelandet. Das möchte ich nicht. Und deshalb bittet er Gott in Vers 10, lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Das heißt, der Orientierungspunkt, der in unserem Leben die richtige Richtung zeigt, ist das Wort Gottes. Das ist die Bibel. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an deine Worte? Die Bibel ist das Wort Gottes, in der sich der Allmächtige, der Schöpfer des Himmels und der Erde offenbart und in dem er erklärt, wer er ist. Aber in der Bibel sagt er auch, wer du bist und wer ich bin, wer wir sind. Er zeigt uns, was unser größtes Problem ist. Und er zeigt uns auch, wer er diesem größten Problem begegnet ist. Theoretisch wissen wir, dass die Bibel der Wegweiser für unser Leben ist. Aber ich glaube, wir alle neigen doch dazu, vom Wort Gottes abzuirren. Wir beginnen unsere Reise und bemerken so manches Mal nicht, wie wir über die Zeit hinweg so langsam, aber sicher abdriften. Das geschieht langsam und ohne, dass wir es oft merken. Und heute wollen wir darüber nachdenken, was es bedeutet, ein Leben mit seinem Wort zu führen. Ein Leben mit dem Wort Gottes ist ein Segen, ist ein Leben im Segen. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen? Wir können auch fragen, wie wird der junge Mann seinen Weg richtig, vollkommen, fehlerfrei, einwandfrei, ideal gehen? Warum stellt der Schreiber diese Frage? Was ist seine Motivation dahinter? Mit Sicherheit ist eine seiner Sorgen, dass er nicht von Gott abirren möchte. Schauen wir in die ersten drei Verse des Psalms. Da heißt es, wohl denen, deren Weg untadelig ist, die nach dem Gesetz des Herrn leben. Wohl denen, die seine Zeugnisse halten, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auch kein Unrecht tun, auf seinen Wegen gehen. Wohl denen, anders gesagt, gesegnet sind die, deren Weg untadelig ist. Der Psalmist, der kennt den ersten Vers hier auch und sagt, also, der Weg derer, die sich an Gottes Wort halten, ist untadelig. Sie sind von Gott gesegnet. Und er stellt sich die Frage, wie kann mein Weg untadelig sein? Ich möchte doch auch diesen Segen Gottes für mein Leben haben. Der Psalmist möchte nicht nur davor bewahrt werden, vom Weg abzuirren, sondern er möchte vor allem den Segen Gottes erfahren. Also geht es hier um die Frage, willst du im Segen leben oder soll dein Leben eher ein Unsegen sein, ein Chaos sein? Nun, die Frage stellt sich jetzt auch, wie können solche Segnungen praktisch aussehen? Gestern hat meine Frau einen Brief bekommen mit einem Scheck. 5.000 Euro Sofortrente. Ist das ein Segen? War leider nur Muster, ne? Man musste dann noch ein bisschen rubbeln und so weiter. Ablage P, Papierkorb. Oder vielleicht ein Lottogewinn? Wohlstand, Erfolg, Gesundheit. Sicherlich ist das auch irgendwo ein Segen, wenn man gesund ist. Und wenn es einem gut geht, wir haben genug zu essen. Es ist ein Segen. Wenn wir gesund sind, es ist ein Segen. Wenn wir finanziell frei sind, es ist ein Segen. Aber geht es hier um diesen Segen? Ich denke, hier geht es eher um den Segen, vor der Sünde bewahrt zu werden. Vers 11, da heißt es, ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Der Psalmist weiß, dass es kein Segen ist, nicht gut ist, von Gott wegzulaufen. Er weiß aber auch, dass er vor der Sünde bewahrt wird, wenn er Gott in seinem Wort in der Bibel sucht. Denn dadurch wird er durch Gottes Gnade mehr und mehr fähig werden, den Versuchungen zu widerstehen, mit Versuchungen umzugehen und somit auch Sünde zu vermeiden. Er wird dadurch wachsen, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Die Sünde versucht, sich schön darzustellen. Aber ich denke, wir wissen alle, dass Sünde zerstörerisch ist. Wir wissen, dass Sünde unser Leben elendig und unglücklich macht. Sünde ruiniert Beziehungen, beeinflusst unser Denken und verzerrt so manches Mal unsere Wahrnehmungen. Sünde verdirbt insgesamt unsere Denkweise über Gott. Und das Allerschlimmste ist, Sünde trennt uns von Gott. Aber wenn wir uns an Gottes Wort halten, werden wir beschützt und bewahrt vor der Sünde. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige, sagt er. Und dann gibt es da noch einen Segen der Freude. Vers 14, ich freue mich am Weg deiner Mahnungen wie über allerlei Reichtum. Elberfelder übersetzt, an den Weg deiner Zeugnisse habe ich Freude mehr als an allem Reichtum. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Reichtum ist doch schön, oder? Wohlstand ist doch schön. Aber ich freue mich über die Mahnungen Gottes mehr als über den Reichtum. Vers 16 sagt er, ich habe Lust an deinen Ordnungen und vergesse deine Worte nicht. Der Psalmist weiß, dass er zu Gott gehen muss, wenn seine Seele sich mit echter Freude und tiefer Zufriedenheit füllen soll. Und er weiß auch, dass es eine Versuchung gibt, die ihn in die falsche Freude ziehen will, nämlich zu Dingen, die ihn nicht wirklich zufriedenstellen, sondern nur vorübergehend sind. Er erinnert sich, dass er ein Mensch Gottes sein möchte, der wahre Freude, wahre Befriedigung und wahre Erfüllung in seinem Leben durch Gott und sein Wort erlebt. Und ein weiterer Segen ist, Gott zu kennen. Wie oft kommen diese Worte, du, deine, dich, in unserem Predigtext vor? Lass uns den Text noch einmal kurz zusammen lesen. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an deine Worte? Ich suche dich von ganzem Herzen. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Gelobt seist du, Herr. Lehre mich deine Gebote. Ich will mit meinen Lippen erzählen alle Weisungen deines Mundes. Ich freue mich über den Weg, den deine Mahnungen zeigen, wie über großen Reichtum. Ich rede von dem, was du befohlen hast. Und schaue auf deine Wege. Ich habe Freude an deinen Satzungen und vergesse deine Worte nicht. Wie oft? Jemand gezählt? 13 Mal. 13 Mal sind diese Worte hier erwähnt in diesen paar Versen. Und daraus lässt sich schließen, dass der Psalmist das Wort Gottes nicht einfach nur wie irgendein Buch behandelt, wie irgendeine Lektüre. Er sieht es vielmehr als einen Zugang zu dem lebendigen, allmächtigen Schöpfer und Retter der Welt an. Das Wort Gottes handelt von Gott. Es lässt dich erkennen, wer Gott ist. Das Wort Gottes erklärt, wie du Gott kennenlernen kannst. Du lernst durch das Wort Gottes, wie du dein Leben in Gemeinschaft mit Gott leben kannst. Gott möchte seine Kinder segnen. Er möchte, dass sie sich nicht verirren, sondern dass sie den geraden Weg gehen. Ein Leben mit Gott, mit dem Wort Gottes, ist ein Leben im Segen. Er möchte uns segnen, indem er uns vor der Sünde bewahrt, indem er uns Freude schenkt und indem wir lernen, ja, indem wir Gott kennenlernen dürfen. Wenn wir nun über unser Leben nachdenken, gibt es in unserem Leben Bereiche, wo wir diesen Segen Gottes nicht erfahren, weil wir vielleicht vom Wort Gottes abgeirrt sind? Vielleicht gibt es irgendeine Schriftstelle in der Bibel, wo wir sagen, nee, das ist nicht so, das gefällt mir überhaupt nicht. Und wir irren so langsam aber sicher von ab. Wie sieht es bei dir aus? Kommen wir zum nächsten Punkt. Ein Leben mit dem Wort Gottes ist ein Leben der Disziplin. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an deine Worte? Der Psalmist benutzt das Wort Gottes als eine Entscheidungsgrundlage in seinem Leben. Er hält sich an das Wort, er lebt aus dem Wort und er nährt sich aus dem Wort. Das bedeutet, das Wort Gottes beeinflusst seine Entscheidungen, die er trifft. Er lässt sich vom Wort Gottes führen und leiten. Und das tut er mit seinem Herzen. Vers 10, ich suche dich von ganzem Herzen. Und Vers 11 sagt er, ich behalte dein Wort in meinem Herzen. Der Psalmist bewahrt das Wort Gottes in seinem Herzen. Er denkt langfristig, nicht nur kurzfristig. Er hütet es und sorgt damit für Zeiten vor, in denen er darauf angewiesen ist. Er sagt, ich brauche das Wort Gottes in mir, in meinem Herzen und ich muss das speichern, damit ich es bei Bedarf wieder zur Verfügung habe. Wenn ich das Wort Gottes nicht lese, was soll ich dann speichern? Kann ich dann etwas speichern? Wenn ich ein Bild mache und ich habe keinen Speicher im Handy, kann ich das Bild speichern? Es funktioniert nicht. Also ich kann nur das speichern, was ich konsumiere. Also der Psalmist sagt, ich will das Wort Gottes lesen, ich will es speichern. Es kommen Zeiten, da werde ich es brauchen, aber ich kann nicht mehr darauf zurückgreifen. Deswegen ist das Speicher so wichtig. Und das tut er mit seinen Lippen. Vers 13 sagt er, ich will mit meinen Lippen erzählen alle Weisungen deines Mundes. Er spricht das Wort Gottes mit seinen Lippen. Er behält das nicht nur für sich. Er redet darüber. Wisst ihr, und es ist sehr segensreich, es ist sehr, sehr aufbauend oder erbauend, über das Wort Gottes zu reden, es weiterzusagen, es laut auszusprechen, nicht nur für sich zu behalten. Er tut es mit seinen Augen. Vers 15, ich rede von dem, was du befohlen hast und schaue auf deine Wege. Sein Herz, sein Mund, seine Augen und seine Gedanken sind also alle beteiligt. Warum bemüht er sich so sehr, das Wort Gottes zu lieben? Weil er ganz genau weiß, dass er ganz schnell und sehr einfach abzulenken ist. Weil er weiß, dass er ganz schnell in der Lage ist, das Wort Gottes zu vergessen, dass er ganz schnell abirren kann und so diesen Orientierungspunkt, diesen Fixpunkt in seinem Leben verlieren kann. Er weiß aber auch, dass er andererseits gesegnet wird, wenn er sich an das Wort Gottes hält. Und ein solches Leben mit dem Wort Gottes erfordert Disziplin. Das passiert nicht automatisch, dass wir in der Bibel lesen und danach leben. Auch bei einem wiedergeborenen Christen geht das nicht automatisch. Es gibt so viele verschiedene Dinge, die uns davon ablenken wollen, in dem Wort Gottes zu lesen. Handy, Medien, Fernsehen, Arbeit, Hobby, vielleicht kleine Kinder gerade. Es gibt viele, viele Dinge, die uns ablenken, im Wort Gottes zu lesen. Ich habe festgestellt, dass das viel einfacher ist, 2 Stunden Fernsehen zu schauen, als 15 Minuten in der Bibel zu lesen. Wer kennt dieses Phänomen? Danke für die Ehrlichkeit. Es ist viel einfacher, sich hinzusetzen, das Handy zu nehmen, alles Mögliche zu scrollen, als 5 Minuten in der Bibel zu lesen. Man steht morgens auf, ja, ich will heute in der Bibel lesen, und man nimmt das Handy und man kommt davon nicht weg. Oh, jetzt muss ich aber los. Kennt ihr das? Was speichere ich ab? Das Wort Gottes? Oder das, was ich da gescrollt habe, gelesen habe? Es braucht Zeit, mit dem Herzen, mit den Lippen und mit den Augen auf das Wort Gottes zu schauen, um sich bewusst Zeit dafür zu nehmen, bedarf es Disziplin. Ein Leben mit dem Wort Gottes ist ein Leben in der Abhängigkeit. Vers 10, haben wir schon mal gelesen, ich suche dich von ganzem Herzen, lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Der Psalmist weiß, dass seine eigene Disziplin nicht ausreicht, sondern dass er dabei ganz und gar von Gott selbst abhängig ist. Und dabei sucht er ihn von ganzem Herzen. Er bittet Gott, lass mich nicht abirren. Er weiß, dass er Gott braucht, um einen guten und unsträflichen Weg zu gehen. Er ist sich darüber im Klaren, dass er dennoch Gott braucht, selbst wenn er sich nach seinem Wort mit seinem ganzen Herzen ernährt. Vers 12 sagt, gelobet seist du, Herr, lehre mich deine Gebote. Erkennen wir die Herzenseinstellung des Psalmisten? Er sagt nicht, ich kenne diesen Text schon, ich habe schon so viele Predigten darüber gehört, ich weiß ganz genau, was da drin steht in der Bibel, ich brauche das alles nicht mehr lesen, ich weiß das und ich weiß auch, was das bedeutet. Das sagt er nicht. Stattdessen ruft er voller Verlangen zu seinem Herrn und sagt, Gott, es ist dein Wort und ich brauche deine Hilfe, dass du mich lehrst, was das bedeutet. Korrigiere mich, führe mich, weise mich zurecht. Ich brauche dein Wort, damit ich dir gefalle. Ein Leben im Wort Gottes zu führen, bedeutet, seine Knie vor dem Allmächtigen zu beugen und zu beten, Herr, ich brauche dich, ich bin abhängig von dir. Vielleicht ein ganz kurzer Einschub. Ich weiß nicht, wie dein Gebetsleben aussieht. Ich persönlich als Kind in einer Großfamilie haben wir damals immer Abendandachten gehabt. Mutter oder Vater haben meistens einen Text aus der Bibel gelesen dann haben wir uns alle hingekniet und haben gebetet. Als Jugendlicher war ich da nicht mehr dabei. Ich habe immer einen Weg gefunden, da nicht dabei zu sein. Und als Erwachsener sowieso nicht mehr. Aber dieser Gedanke, sich hinzuknien vor dem allmächtigen Gott und zu sagen, Herr, ich brauche dich, ich benötige dich. Ich bete, ja, aber meistens im Stehen, im Gehen, im Sitzen. Gott erhört das Gebet, definitiv. Aber schon mal versucht, sich einfach mal auf die Knie zu setzen und Gott anzubeten? Ich habe das jetzt bei der Vorbereitung gemerkt, was für einen inneren Kampf ich habe, mich hinzuknien, zu Gott zu beten. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich berichte jetzt einfach nur von mir selber. Der Gedanke ist da, ja, knie dich hin vor dem allmächtigen Gott. Und dann der Gedanke, nein, das kannst du nicht machen. Im Sitzen kannst du auch Jesus genauso anbeten. Klar kann ich das. Ich habe 2 Tage gebraucht, bis ich mich hingekniet habe. Versuch es mal, wenn du es bis jetzt nicht tust. Versuch es mal, dich hinzuknien vor dem allmächtigen Gott und zu sagen, ich brauche dich, ich bin abhängig von dir. Ich wünsche dir, diese Erfahrung zu machen. Kurzer Ausschub. Lieber Zuhörer, lieber Christ, wie sehr bist du von Gott abhängig? Ist deine Zeit im Wort Gottes lediglich nur eine Pflichterfüllung? Oder bist du dir dessen bewusst, dass du Gott brauchst? Lese ich die Bibel, damit ich Gott beeindrucken kann? Oder lese ich die Bibel, lese ich im Wort Gottes, damit ich den Weg Gottes erkennen kann? Betest du in deinem Herzen, wenn du die Bibel aufschlägst, Herr, ich neige ab zu Ehren und daher brauche ich deine Hilfe. Ich beuge meine Knie vor dir, denn ich kenne mich. Lehre mich deine Wege. Ich weiß nicht, wie du persönlich mit Gott lebst und ob du ein Kind Gottes bist. Ich weiß es nicht. Aber eines weiß ich. Wenn du kein Kind Gottes bist und versuchst, so zu leben, wie es hier im Psalm 119 beschrieben ist, dann ist das für dich eine richtige Quälerei. Das ist eine Strapaze für dich. Warum? Du brauchst eine feste Grundlage, die nur in Jesus Christus zu finden ist. Einen lebendigen Glauben an Jesus Christus. Und dazu musst du wissen, wer er ist. Wer ist Jesus überhaupt? Er ist der Sohn Gottes, der ein sündloses Leben führte und für alle diejenigen Menschen stellvertretend am Kreuz von Golgatha starb und Vergebung der Schuld erwirkte, die an ihn glauben. Wenn du deine Schuld erkennst und Jesus bekennst und an Jesus Christus glaubst, als deinen persönlichen Herrn und Heiland, dann wird dein Leben neu. Und dann wird es eine Freude sein, dich an das Wort Gottes zu halten. Dann ist das kein Muss mehr. Ja, ich muss ja noch in der Bibel lesen. Ich muss ja noch ein Gebet sprechen. Dann ist das kein Muss. Denn dann ist es ein Wollen. Ich möchte, ich will die Nähe Gottes suchen. Ich möchte im Wort Gottes lesen. Ich werde dadurch gesegnet. Das möchte ich und das wünsche ich, dass es kein Muss ist, sondern dass es ein Wollen ist. Ich möchte zum Abschluss einen Bericht oder von einem Interview berichten. Ein gewisser junger Mann, Benny hieß er, dem wurde aber die Frage gestellt, was war das Problem deines Lebens, in dem du lange Zeit unterwegs warst? Seine Antwort lautet, Leben in frommen Schein. Ich habe nach außen bekannt, dass ich ein Christ bin, aber mein Leben war komplett ohne Jesus. Ich gehe so weit, dass ich sage, dass es ein geheuchelter Glaube war. Nach außen war ich ein toller Mensch, habe viel Gutes getan, war in der Gemeinde, habe die Gottesdienste, Veranstaltungen besucht, aber mit Gott und Jesus habe ich nicht viel zu tun gehabt. Ich habe keine Bibel gelesen und ich habe nicht gebetet. Das alles ging an mir vorüber. Benny ist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, ging immer zu den Gottesdiensten, ist in der Gemeinde Mitglied gewesen, hat christlich geheiratet, hat eine Familie gegründet, hat viel Geld verdient, war viel auf Reisen und hat sein Leben gelebt. Gottes Wort lesen braucht man nicht. Beten nicht nötig. Eines Tages, als er dann mal wieder in der Gemeinde war, wurde er gefragt, ob er bei einem Straßeneinsatz aushelfen könnte. Straßeneinsatz ist, auf die Straße zu gehen, mit Leuten zu sprechen, über Jesus, Traktate verteilen, über Jesus zu reden. Und er sagte, ja klar, warum nicht? Er war immer hilfsbereit, immer zur Stelle, wenn jemand gebraucht wurde. Und reden, das konnte er auch. Und so ging er hin und dann sagte sein Freund zu ihm, hey, Benny, du bist gleich dran mit der Botschaft. Das war ein Schlag für ihn. Nein, das kann ich nicht, sagte er. Aber das interessierte seinen Freund gar nicht. Er sagte, du hast noch ein paar Minuten. Und dann ging es bei ihm los. Was soll ich sagen? Ich kenne die Bibel doch gar nicht. Ich habe doch nichts abgespeichert. Was soll ich sagen? Und weglaufen, das konnte er auch nicht. Und dann war er dran. Er ging nach vorn und fing an, über Jesus zu reden. Er fing an zu reden, was Jesus getan hat. Er hat angefangen zu reden darüber, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der den Himmel seinen Vater verlassen hat, dass er am Kreuz für meine und für unsere Sünden gestorben ist, dass er auferstanden ist und dass er dann zum Himmel wieder zum Vater zurückgekehrt ist. Weil das wusste er noch. Das war noch abgespeichert bei ihm. Als Kind hat er schon viel von gehört. Und das erzählte er dann. Und dann passierte es. Während er darüber erzählte, so berichtet er, wurde ihm so richtig bewusst, was es Jesus gekostet hat, dass Jesus sein Leben für ihn gegeben hat, für ihn persönlich. Und währenddessen brach er zusammen vor versammelter Mannschaft und erneuerte seine Beziehung zu Jesus. Und ab diesem Zeitpunkt veränderte Gott sein Leben. Er fing an, in der Bibel zu lesen, er fing an, dem Wort Gottes zu lesen, fing an zu beten und er fing an, sehr viel über Jesus zu erzählen. Jede Gelegenheit, die er hatte, war er mit auf der Straße, in der Gemeinde, hat gepredigt, hat von Jesus gesprochen. Und er selbst sagt, sein geheuchelter Glaube wurde zu einem lebendigen Glauben. Gott hat ihn wachgerüttelt. Als ich das Interview gehört habe, dachte ich, wow, total ehrlich. Wie geht es dir? Geheuchelter Glaube? Lebendiger Glaube? Gute Frage. Nimm die Frage mit zum Nachdenken. Amen.